Ja, an diesem letzten Tag unseres zu Ende gehenden Jahres möchte ich ein paar Dinge sagen. Und da das so ein ganzes Spektrum ist, schaue ich, dass ich das versuche, zumindest knapp hinzukriegen und mich nicht in Themen zu verlieren, die ich besonders interessant finde. Und zwar zunächst euch ein paar Spotlights zu geben oder ein paar Spotlights mit euch zu teilen über Zeitbewusstsein. Ohne den Anspruch, dass das vollständig, geschweige denn systematisch ist. Vor einer Reihe von Jahren, also wirklich schon vielen, wahrscheinlich Jahrzehnten, war ich in einem Oberseminar in der Philosophie-Theologie in Würzburg und da war ein Afrikaner, der promovierte über Zeitbewusstsein in Afrika. Und er kam immer zu spät. Also richtig dick, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So. Und irgendwann der ungarisch-französischstämmige Professor sagte, was denn mit ihm los ist, also Zeit hin oder her. Und sagte er, Professor Gernossi, was ist das Problem? Ich bin Afrikaner, ich kann nicht zu spät kommen. Ihr könnt zu spät kommen. Wir Afrikaner kommen nie zu spät. Das afrikanische Zeitverständnis ist, dann ausgeführt so ein bisschen, sagte er, das ist immer schöpferisch. Zeit gibt es nur im Schöpferischen. Wenn ich trödel und zu langsam gehe, weil ich das Oberseminar langweilig finde, gibt es keine Zeit. Deshalb komme ich auch nicht zu spät. Das ist deine Interpretation. Wenn ich zwischendurch eine gute Freundin treffe und mit ihr ein interessantes Gespräch habe und da eine halbe Stunde hängen bleibe, entsteht Zeit. Das ist schöpferische Zeit. Und es war, ich meine, das bringt die große Lachrunde dann raus in dem Seminar. Und es war faszinierend, weil er für mein Verständnis und mich damit intensiver beschäftigt hat in der Philosophie und auch in der Paläoanthropologie, etwas auf den Punkt bringt in modernerer Sprache, was wir nennen können in der Geschichte oder der Evolution menschlichen Zeitbewusstseins, das sogenannte prähistorische oder wie ich eigentlich schöner finde, das Bewusstsein der Zeitlosigkeit. Und Zeitlosigkeit heißt nicht, dass Zeit nicht existiert, sondern heißt, dass sie losgelöst ist von dieser Vorstellung, dass immer kontinuierlich Zeit fließt, indem unsere Ereignisse stattfinden. Zeit wird zu einem Element, das ist ein bisschen wie in der seriellen Musik bei Olivier Messiaen oder solchen Leuten, die die Parameter der Musik auseinandergenommen haben und dann als Kompositionselemente neu zusammengesetzt. Also so empfindet sich das für mich hier auch. Da wird Zeit herausgenommen, oder ist natürlich ursprünglicher, aber auch für uns wirkt so, Zeit wird herausgenommen aus dieser Funktion, ständig der Basic Flow zu sein hinter allem, was wir denken und tun. Und wird zu einem schöpferischen Element in dem Gesamtkunstwerk des Daseins. Und das entspricht eigentlich sehr, viel mehr als die Zwischenform, auf die ich kurz noch eingehen mag, einem modernen oder, wenn ihr so wollt, einem spirituellen, existenziellen Zeitverständnis von Zeitquell oder Kairos, wo Zeit etwas ist, das die Dichte des Jetzt zur Aktualität bringt. Also, wir haben ich nenne es mal Zeitlosigkeit. John Gebser prägt den Begriff Zeitlosigkeit. Ich mag das mehr als prähistorisch, das ist so ein bisschen so ein bisschen zurückgeblieben vor der Historie. Das ist ein hochentwickeltes Zeitverständnis. Das ist punktuell und das erschafft aus dem Punkt, das hat was Ekstatisches. Und diese Zeiterfahrung, würde ich es mal nennen jetzt, ja, diese Zeiterfahrung finden wir in vielen nativen indigenen Kulturen und vermutlich können wir sie auch zurückbuchstabieren in die Zehntausende, Hunderttausende von Jahren von Menschheitsgeschichte, die unsere Ahninnen und Ahnen sind, die sehr erfolgreich überlebt haben auf dieser Erde, vielleicht erfolgreicher als wir heute. Und dann gibt es einen großen Bruch und wir fangen an zu messen. Wir fangen an, die Welt zu besitzen und damit auch die Zeit. Und dann fangen wir an, mit der Zeit was zu machen. Und eines, was wir damit machen, ein zweites Spotlight jetzt, ist, wir kreieren ein polares Zeitverständnis. Und das haben wir in allen mythischen Kulturen, in den Ackerbaukulturen, die mit den Rhythmen des Jahres, mit den Rhythmen von Aussaat und Ernte, von Leben und Tod, von Geburt und Untergang, von Ein- und Ausatmen, von männlich und weiblich umgehen. Und dass dieses Zeitverständnis hat einen starken Einfluss auch in unsere unbewussten Bilder, unsere Traumwelt. Da ist vieles, hat diesen polaren Charakter. Das eine tritt nie auf ohne das andere. Dieses polare Schwingen. Und da ist Zeit ein Rhythmus, den wir ja auch haben, wenn wir einen guten Tagesrhythmus haben. Die gleichen Rhythmen hier oder im Atemrhythmus haben wir es in Kleinform oder im Rhythmus von Ebbe und Flut. Die Natur gibt uns das auch vor und wir entdecken es. Wenn wir das Bewusstsein haben, es ist die Folie und wir entdecken es überall. Ein polares Zeitverständnis. Und da ist dieses Verlaufen der Zeit, dass hier was anfängt, weitergeht, wir uns entwickeln und wachsen und Erfolg haben müssen. Das ist ziemlich lapidar. Es ist wichtig für dieses Menschen, aber es ist wesentlich, in diesem fast feiernden, trotzdem oft auch armen, einfachen, mühevollen und schmerzvollen Charakter, trotzdem hat es was von einem Feiern, von einem das Leben feiern in diesen Rhythmen, mit dem zu schwingen und sich nicht dagegen zu stellen, weil das ist das, was das Leben verhindert, wenn ich die Nacht zum Tag mache oder umgekehrt. Und dann entwickelt sich daraus ein, das finde ich jetzt wieder interessant, ein ganz interessantes Zeitverständnis, das wir im späten Mittelalter herauskristallisieren können. Und das hat was Mystisches. Und deshalb passt es wieder auch zur Meditation, zu dem, was wir hier machen. Das ist das Zeitverständnis, dass die Dinge zwar polar schwingen, aber dass die doch einen gewissen Ablauf haben. Das ist ein bisschen schon die Ausrichtung hin zu unserem linearen Zeitverständnis, diesem chronologischen, historischen, was wir heute haben, dass die einen Ablauf haben, aber es ist wie wenn die Illusion der Zeit durchschaut wird. Das Bild ist, die Zeit verläuft wie eine Kreisbahn und in der Mitte ist das Ewige. In der Mitte ist das Absolute, ist die Totalität. Nur vom Bild her kleiner als das Außen, eigentlich größer, ja? In der Mitte ist die Totalität. Das heißt, von jedem Punkt der verlaufenden Zeit ist der Abstand zur Ewigkeit gleich weit. Das bedeutet, es gibt auf der Kreisbahn eigentlich gar nichts zu erreichen. Es sind lediglich andere Positionen, aus denen wir einen Zugang zum Ewigen haben, zur Fülle, zu Gott. Das ist das Bild, mittelalterliche Mensch. Gott als strahlendes Sein in allen Dingen. Ja? Es ist nur eine andere Position, ein anderer Winkel, ein anderes Prisma, eine andere Einfärbung. Ja? Wir schauen mit einer rosa Brille oder mit einer lila Brille oder mit einer Indigo Brille oder mit einer blauen Brille auf Gott. Aber es ist immer das Sein. Es ist immer das Ewige, es ist immer die Fülle, es ist immer die Totalität unseres Menschseins. Die Position wechselt so. Das heißt, es gibt eine riesige Ruhe, weil wir auf dieser Kreisbahn nicht ständig vorwärts rennen müssen, um uns weiterzuentwickeln und die zu werden, die wir meinen, sein zu sollen. Wir können relaxen in den Augenblick, ins Hier und Jetzt, in das, was ist, uns fallen lassen, weil das ist das Bestmögliche, weil reale Tor zum Absoluten, zur Fülle, zur Freude, zur Liebe. Das ist ein geniales Bild. Das habt ihr als Bild in den Rosetten in den gotischen Kathedralen. Von jedem Blütenblatt aus ist die Entfernung zur Mitte, zum strahlenden Sein. Das steht dahinter. Gleich weit. Brauchst nicht ständig die Blütenblätter wechseln. Und dann entwickelt sich daraus unser chronologisches, historisches Zeitverständnis. Die alte Mythologie hat dazu die Bilder geliefert, der Chronos, das Riesenmaul, wo die ganzen Schiffe reinfließen, der verschlingt das. Das ist ja so unser Kalender und Uhren und Ticketacke und digital und Entwicklungs- und Wachstum ohne Grenzen und alternativlos. Also das ist ja doch dieser Stream, in dem wir drin sind und der uns zu Recht, uns, unsere Seele, unserem Körper zu Recht nicht gut tut oder es protestiert in uns dagegen durch die Überbewertung. Die Dinge zu ordnen, ist was anderes. Aber die Überbewertung dessen. Und von da aus sehen wir auch die Welt und die Wirklichkeit, interpretieren die Wirklichkeit als eine Evolution, die sich immer weiterentwickelt. Und es hat auch einen Wirklichkeitsaspekt, so wie all diese Zugänge. Aber es ist eben nur ein Aspekt. Das ist das, was wir chronologische oder historische Zeit nennen würden oder lineare Zeit, die verrinnt, die ihr gestern, heute und morgen hat. Aber wichtig ist, das ist relativ. Und dann entsteht nicht nur in unserer Zeit, aber in unserer Zeit, weil wir an die Grenze dieser Art von Zeit kommen oder unseres gesunden Umgangs damit, entsteht, wie in allen spirituellen, mystischen Traditionen und in den Vorformen jetzt schon gerade skizziert, entsteht etwas, was wir nennen könnten, Raimund Panikkar nennt es transhistorisches Bewusstsein, ja, oder das schöne Wort nochmal von Jean Gebser, Zeitfreiheit. Also nicht Zeitlosigkeit, ich bin sie nicht los, aber ich bin frei. Und ich kann mit all diesen Zeitformen spielen. Das hätte dann eine Entsprechung zu dem, weiß ja, dass einige von euch da viele diese Dinge wissen und lesen, zum integralen Bewusstsein, John Gebser und Ken Wilber in der Fortführung. Ja? Ist die Entsprechung, Zeitfreiheit. Zeitfreiheit heißt nicht, dass ich nicht mehr auf die Uhr gucke und die anderen den Job machen lasse, während ich mich im Sonstwo verliere, sondern Zeitfreiheit, dass ich äußerst präzise alles mitkriege, auch meine eigenen Zeitzugänge, meine Zeitblindheit, meine Zeitverliebtheit, meine Zeitwut und damit frei, immer freier vielleicht, oder wenn ich bemühe, frei umzugehen. Und das ist sehr nah an dem, was aus der griechischen Mythologie und was dann auch in griechisch-christlicher Tradition als Kairos beschrieben wird, der alte Mann mit dem einen Schopf, und den musst du packen. Und der ist alt, weil die Symbolik ist, wenn du ihn jetzt nicht packst, ist er weg. Und das ist der qualifizierte Augenblick. Wir könnten sagen, der Chronos, die verrinnende Zeit, ist die Quantität und der Kairos ist die Qualität der Zeit. Die Qualitas, das, was du jetzt erlebst. Eine Minute, eine wunderbare Musik gehört dazu, einen unglaublichen Tanz aus dir kommen lassen, kann dich einen ganzen Tag mit ihren Tausenden von anderen Minuten beseligen und hat mehr Valenz, mehr Potenzial für dich und deine Gesundheit als vielleicht die anderen Tausenden von Minuten. Die sind auch okay, aber hier ist eine andere Qualität. Oder eine schöne Stunde der Liebe mit einem geliebten Menschen zusammen, ein Austausch, hat eine Dichte und eine Tiefe, das ist Kairos. Das können wir nicht verrechnen in der Anzahl der Stunden, die wir sonst auch verbringen. Das ist die Qualitätszeit. Und das erfahren wir ganz stark in der Meditation natürlich, im Spüren in den Körper. Unser Körper ist zeitfrei, Soma ist Zeitfreiheit. Kannst du mit all diesen Zeitformen spielen und die tauchen auf. Und die Vergangenheit ist vor Millionen von Jahren genauso gegenwärtig wie das Hier und Jetzt und das, was sich entfalten mag. Und wir erfahren es dann auch in der Musik, ganz stark finde ich, in der Musik, bringt uns in dieses Jetzt. Die kannst du nicht festhalten, die Klänge, die gehen, und du kannst sie aber ganz im Jetzt erleben und im Tanz und in vielen Formen der Kunst. Das ist etwas, wo wir uns hinbewegen. Und die aus meiner Sicht, das wäre auch im Sinn des Integralen, wenn wir das Wort mal gut benutzen, wird leider auch dann esoterisch verdreht, aber das Integrale meint ja, dass es integriert ist, das heißt, dass wir uns nicht reduzieren lassen, nicht mehr reduzieren lassen, auf eine Zeitform sagen, okay, wir haben keine Lust mehr auf dieses Zeitverständnis, wir suchen uns was Neues und das ist das Einzige und alles andere war Schrott, das ist das alte Muster. Ja? Sondern das neue, die neue Figur, die in uns Menschen auftaucht, ist, das Alte ist auch okay, wir brauchen noch was anderes. Und der Schritt ins Neue ist die Integration, die liebende Wertschätzung von allem Gewesenen und allen auch alten Formen, aber damit frei umzugehen im Hier und Heute. Das ist der Geist des Integral. Und das ist eigentlich gemeintes Menschsein in Ganzheitlichkeit, und was wir hier auch versuchen. Das ist so ein bisschen zum Zeitbewusstsein. Und daraus entsteht ein interessanter Blick auf unsere persönliche Entwicklung. Den mag ich überschreiben mit zwei Grundbegriffen über Veränderung und Verwandlung. Das ist ein Thema, das ständig hier präsent ist, und ich sage eigentlich nur das, was ihr schon wisst und fühlt. Wir haben in unserem relativen Menschsein, in uns, Zeitbewusstsein mal weg oder hin oder her, haben wir diese Dynamik, uns weiterzuentwickeln und uns zu verändern. Und wir arbeiten an uns. Und wir spüren, dass alte Muster sich in uns ausgelebt haben, dass sie nicht mehr den Ursinn, das ist ja das, wo wir Altes ablegen, nicht weil das schlecht oder böse war und wir so verwirrt waren, dass wir das gemacht haben, sondern weil es seinen Ursinn jetzt nicht mehr erfüllt. Ein altes Lebensmuster in uns, eine alte Verhaltensweise, die war zur Zeit ihrer Geburt gut und kam aus dem Urgrund deines Seins, um deinem Leben und der Liebe zu dienen und der Entfaltung, dem Schöpferischen. Und dann hat sie sich als Form überlebt. Das ist der einzige Punkt. Und das, wo wir hängen an alten Mustern, ist nicht, dass die schlecht sind, sondern dass es eine Irritation gibt, ein Nicht-Mitwachsen, eine Anachronie, wo das Alte nicht mehr zu dem passt, was jetzt neu schon gewachsen ist. Das heißt, wir müssen diese Muster immer wieder auflösen und für das Neue Neues schaffen. Das berühmte jesuanisch-biblische Bild von neuer Wein gehört in neue Schläuche. Füllst du neuen, musierenden Wein in alte Schläuche, zerplatzt das Ganze und beides ist hin. Das ist die Form. Und in der Psychologie oder Psychotherapie nennen wir dieses Hängen an alten Mustern das Neurotische. Das, wo wir im weitesten Sinn des Wortes, wo wir uns täuschen hinsichtlich dessen, was im Leben jetzt da ist, in uns und um uns in Beziehungen und mit einem alten bewährten Muster nicht aufhören können oder wollen und das immer noch weiter drehen. Und dadurch tun wir uns und den anderen weh. Und die Entwicklungskraft ist, den Mut zu haben, dieses alte Muster dankbar, ja, war gut und hilfreich, so wieder zurücksinken zu lassen in seinen Ursprung, dass es ja mal dem Leben gedient hat, und das Neue hervorkommen zu lassen. Das ist die Kunst von Untergang und Aufgang im Grunde. Und dieser Prozess, den nennen wir Veränderung. Und Psychotherapie und Psychologie und Supervision und Entwicklung und können Sie auch noch ganz anders nennen, die dient alle diesem Entwickeln unseres relativen Menschseins, unseres ganzen Menschseins. Aber auf dieser relativen Ebene von Veränderung, von Zeitbogen. Ja? Und dann gibt es Situationen, und das kennt ihr, und deshalb wollte ich das auch erzählen, dann gibt es Situationen, wo wir das Gefühl haben, entweder, ich komme jetzt irgendwie nicht weiter, Stagnation, ich hänge fest. Oder wo wir das Gefühl haben, mein Gott, jetzt habe ich schon so viel gemacht. So viele Jahre intensiv an mir gearbeitet. Jetzt ist immer noch dieses idiotische Zeug in mir. Und jetzt taucht es erst recht mit aller Wucht auf. Was ist denn mit mir kaputt? Und Varianten davon. Ja? Die Pema Chödrön, große buddhistische Lehrerin aus Kanada, sagt, die mächtigsten Neurosen kommen zum Schluss. Weil, drehen wir es andersrum, können wir es andersrum lesen, weil das Leben uns damit verehrt, dass wir in zunehmender Reife das gewachsene Potenzial haben, auch die wuchtigsten Seiten unserer Persönlichkeit zu transformieren. Das ist das Geheimnis da drin. Und das können wir nicht aus einem rein veränderungs- oder linearen Entwicklungsverständnis. Das können wir nur, und eine normale Entwicklung geht dahin. Irgendwann sind wir damit durch mit Verändern, also von dieser Figur. Und dann bleibt etwas stehen, und das ist ja richtig, nur die Stagnation ist die Fehlinterpretation und Festzogung davon. Es bleibt etwas stehen, wir hören auf zu rennen. Also von diesem Bild nochmal, ist wirklich hilfreich. Wir bleiben an dem Punkt stehen, merken, jedes Blütenblatt ist ähnlich weit von der Mitte entfernt, bleiben da stehen und spüren unser Sein und lassen uns einsinken mit allem, wie wir sind, inklusive unserer Wunden, unserer Verrücktheiten und unserer Gestörtheiten und Schönheiten und Begabung. Also wir lassen uns sein, wie wir sind, nicht. Und das ist eine häufige, aus meiner Sicht, häufige Irritation oder Fehler gemacht wird. Nicht, weil wir sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt. Wenn ihr mit mir leben wollt, müsst ihr akzeptieren, dass ich so drauf bin. Ja? Das ist Veränderungsebene, das ist nicht, passt nicht. Sondern wir nehmen das her, nicht weil wir es akzeptieren, sondern weil wir wissen, dass diese linearen Werkzeuge zu Ende sind, dass wir damit allein nicht mehr weiterkommen. Wir bleiben da stehen und fühlen uns und erfahren uns mit dieser Ganzheit in der größeren Tiefe, die wir auch sind, die tiefer wurzelt als alles Veränderbare in uns. In uns allen ist der größte Anteil unserer Persönlichkeit, ist nie neurotisch gewesen, ist nicht traumatisierbar und hat nie einer Problemlösung bedurft. Das ist das, was wir Wesen nennen. Graf Dürkheim nennt es unser wahres Wesen, wie das Sein sich ausdrückt in unserer individuellen Form. Das ist unsere Einzigartigkeit, authentische Person. Könnten wir sagen, das ist die Tiefe der Seele, die keiner Therapie jemals bedurfte. Und wenn wir uns damit verbinden, das ist der Shift von der Veränderung in die Verwandlung, kommt der Kontakt mit dem Urgrund des Seins in uns, aus dem alles Wahre werden und vergehen und alle Veränderung in der Zeit und im Raum ja geboren ist. Das heißt, wir kommen von der Analogie, wir kommen von der Abkünftigkeit, von der Entsprechungsform der Veränderung zum Ursprung dessen, was eigentlich verändert, das nennen wir Verwandlung. Wir hören genau nicht auf, uns zu entwickeln, sondern wir tauchen ein im Stehenbleiben, im Anhalten dieses Veränderungsdrangs, tauchen ein in den eigentlichen Urkessel des Geborenwerdens, Wachsens, Reifens, Vergehens und Neukommens. Wir berühren das Sein in der Quelle. Am ersten Abend habe ich das angedeutet. Berührendes Sein in der Quelle. Und das ist eben nicht stille, leere, kalte Weite, wo nichts ist. Sondern es ist, wie John Gebser nochmal sagt, unverstellte Fülle. Leerheit ist unverstellte Fülle. Das ist so unglaubliche Fülle, so unsägliche, schöpferische Kraft, dass unser Mind es nicht fassen kann. Er kann nicht mal ein Jota da drin entdecken und greifen. So viel Fülle ist es. Und deshalb sagen wir, es ist leer. Und das ist die mystische Erfahrung in Ost und West. Und wenn wir damit in Kontakt kommen, geschieht Verwandlung aus der Tiefe. Und dann können wir immer noch gute Therapie machen und gute Kurse besuchen und an uns arbeiten und so weiter. Aber das andere kommt mit dazu, diese Tiefendimension quillt mit dazu und unterstützt uns, vor allen Dingen bei den Themen, wo wir uns auf der reinen Veränderungsebene von Blütenblatt zu Blütenblatt abarbeiten. Heute bin ich grün, morgen möchte ich rot sein, übermorgen violett und ich arbeite mich dran an, ach, ich bin violett, nein, das ist falsch, die anderen sind alle blau. Blau, das ist toll. Ja, also muss ich blau, wo finde ich Seminare, wo man blau wird? Ja, dann kommt man zu Indigo, passt aber auch nicht. Ja, also hört auf mit dem Zeug. Ja, und lasst euch blau, grün, was auch immer, farbig, bunt, wie auch immer sein und lasst uns eintauchen, lasst uns gemeinsam eintauchen. Das Wunderbare ist ja auch das gemeinsame Grund. In der Gottheit Tiefe, würden die Mystikerinnen sagen. Ja, in Ursprung, aus dem alles geboren würden, der in uns ist, das war ja die Übung von gestern, auch im Yin-Raum, im Zentralraum, das ist in uns, das In und Außen ist auch ein Konzept, ist relativ. Es hilft auf einer gewissen Ebene, aber es ist eigentlich auch eine Vorstellung und auf dem tieferen Level der Erfahrung können wir spüren, dass es eine Vorstellung ist. Ja, wir haben immer noch eine Kontur, das ist zu fühlen, aber die ist äußerst transparent und durchlässig. Und ziemlich lebendig. Und in uns ist genauso die Totalität vielleicht noch dichter, leuchtender wie im Außen. Und das sind Dinger. Eigentlich sogar, Menschen fragen in solchen Erfahrungen, ja, ist es innen? Und dann sagen sie, nein. Ja, ist es außen? Nein. Ist es innen und außen zugleich? Sie sagen, nein. Ja, was denn? Ja, es ist so. So ist es. So, okay. Ja. Also, es ist eine andere Dimension als unser Unterscheiden, das will ich damit klar machen. Und daraus geschieht Verwandlung. Und dann bekommt beides sein Recht. Wenn wir es etwas wieder in den Alltag buchstabieren, bekommt Psychotherapie und spirituelle Arbeit ihr Recht. Und die haben ihren Ort und das eine kann was, was das andere nicht kann. Und wir brauchen als Menschen, wie Dürkheim sehr schön sagt, doppelten Ursprungs. Wir sind weltlichen und überweltlichen Ursprungs. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Werden und wir brauchen diese Dimension des Seins. Und jede Spiritualität oder Psychotherapie, die sich in einen Pol festsetzt, macht uns auf Dauer nicht ganz. Wenn wir uns im Werdeaspekt, in der Veränderung festsetzen, werden wir nie fertig. Und wir haben immer das Gefühl, die Angebote, die uns die Psychologie macht, sind an einem gewissen Punkt zu klein. Wenn wir uns festsetzen in diesem nur spirituell genannten, dieses Jetzt, du musst nur im Jetzt ruhen und alles ist da, was hast du denn? Eigentlich sind wir alle erwacht, wo ist denn dein Problem? Das ist auch wahr, aber nur, wenn wir die Arbeit vorher getan haben. Und das macht uns zwar groß, aber nur als Idee und nicht als Erfahrung und nicht als Verkörperung. Und wir brauchen beides, dass es unseres wird. Kommen so langsam zum Ende. Ein paar Takte wollte ich noch sagen, wie sich das ausdrückt in uns. Da sind wir auch mit unterwegs. Was wir erfahren, wenn Veränderung und Verwandlung an uns geschieht und ein Fokus dabei ist. Ich nehme mal ein Wort von dem vor einiger Zeit verstorbenen Zen-Meister Bernie Glassman, ein radikaler, faszinierender Lehrer war. Und er sagt, der Sinn, also aus buddhistischer Perspektive, er sagt, der Sinn des Buddhismus, oder wir können sagen, der Sinn spiritueller Tradition, sagt er, ist Erwachen. Und der Sinn von Erwachen ist Dienen. Das finde ich super. Dienen. Du kannst auch Liebe einsetzen, aber Dienen ist so konkret. Und er war jemand, der hat gedient, den Menschen auf der Straße, den Obdachlosen und den Toten von Auschwitz und überall, wo er meditiert hat, mit Gruppen und allein. Und das bringt was auf den Punkt und das bringt uns zu diesem Aspekt von Wesensberufung. Es gibt in uns etwas, das mit der Erfahrung der Fülle nicht genug hat. Das drängt schmerzvoll, sehnsuchtsvoll und liebend strömend in das Dienen. In das Geben, in das Teilen wollen, aber aus der Fülle. Das ist eben nicht dieser sich selbst vergessende Altruismus, wo sich manchmal Religionen verirren, sondern das ist aus, die Fülle fließt über. Ja? Die Fülle will sich mitteilen. Und das ist etwas, was wir Wesensberufung nennen können. Und da sagen uns die indigenen Traditionen sehr viel zu, die davon überzeugt sind, dass jedes Menschenkind, das auf dieser Erde geboren wird, mit einer Berufung kommt. Berufung nicht, das löst bei manchen löst es Aggressionen aus, Wesensberufung, meint nicht, das ist dein Job, Wesensberufung, du bist Ärztin oder du bist Yogalehrerin oder bist Schuster oder was auch immer. Wesensberufung können wir oft nicht in Worte fassen. Wesensberufung ist eine Qualität, die du bist, die du einzigartig verkörperst und in diese Welt bringst. Und die leuchtet auf in deinem Job, in deinem Beruf, in deinem Tun etc. Und das ist etwas, was wir schwer in Worte fassen können. Man meint es eher was von einem Adjektiv. Sowas wie weit oder leuchtend oder strömend oder leidenschaftlich oder so. Oder mehrere davon halt, die dann deins beschreiben. Wesensberufung. Und das ist ja etwas, wenn wir jetzt nochmal auf unsere Tage Silvester Neujahr schauen, was uns auch solch ein Jahreswechsel einlädt, ihm Geburtsraum zu geben. Diesem, was ist es, was jetzt in mir geboren und sein will und auftauchen will? Nicht, dass du just jetzt in diesem Silvester endlich deine Wesensberufung erkennst, die du so lange verfehlt hast. Das ist Schwachsinn. Sondern, dass du spürst, wie die schon dein Leben durchwebt hat. Und dass du sie vielleicht noch mehr erkennst, wow, jetzt macht es noch mehr Sinn. Vielleicht sogar die Schattenaspekte, wo du nervig für dich oder andere bist. macht plötzlich Sinn. Ja, es gehört dazu. Und dem noch mehr Raum geben kannst. Es ist diese Frage an das, an unser tiefes somatisches Wesen, heute Nachmittag auch in einer Übung. Was bittet jetzt um mein Bewusstsein? Was bittet um Aufmerksamkeit? Was will hervorkommen? Was will gefühlt, gesehen und dann getan werden? Und es ist kein Projekt, 2019 mache ich A, B, C und brauche dazu. Das ist nicht gemeint, sondern es ist viel tiefer. Das kannst du dann draus machen, aber das, was, wie will sich deine Wesensberuf, warum du hier bist auf dieser Erde, wie will sich das jetzt zeigen, an dieser Jahresschwelle und nochmal neu und nochmal in der Chance, dass es klarer und powervoller wird. Und das nennen wir dann den Beginn eines neuen Jahres, weil wir die Relativität der Zeit verstehen. Das ist dann dein neues Jahr. Okay, soweit vielleicht mal für heute. Das mag jetzt erstmal genügen.